Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Episode 79, lieber Defner. Und ich bin noch so ein bisschen matschig. Ich bin so ein bisschen matschig, weil ich gerade gelandet bin von der Euro Finance Week in Frankfurt. War ich.
Hast du da Jetlag jetzt wegen der paar Kilometer? Oder?
Ja, wenn ich fliege, habe ich immer so ein bisschen, ist man immer matschig, wenn ich ankomme. Also mir geht es zumindest so.
Für so einen kurzen
und
Flug?
Ich habe festgestellt, der Flug war ja billiger mit dem Flugzeug als mit der Bahn. Aber zeitlich hast du überhaupt nichts gespart. Du musst ja zum Flughafen, dann hast so viel unproduktive Zeit, die ich da verbracht habe. Das war.
Ja.
Aber darüber wollte ich gar nicht reden, sondern
allem, es gibt einen schönen Sprinter nach Frankfurt, muss
man
sagen.
Ja, ich weiß,
der ist wirklich alternativlos fast. Ja?
Das stimmt.
Das muss man wirklich sagen.
Aber er war so teuer, dass der Flug billiger war.
Ja, da muss die Bahn, also bei den Preisen, da gibt es einfach Nachbesserungsbedarf. Aber jetzt, wo die Mehrwertsteuersenkung kommt, ja,
meinst du?
Das wollen sie ja umschlagen, sozusagen.
Also ich war auf der Euro Finance.
Du warst auf der Euro Finance.
Das ist ein bisschen das Klassentreffen der Bankenbranche. Da ist ja das Who is Who der Banken da. Wir sind die Medienpartner dieses Jahr zum ersten Mal. Und was habe ich erfahren? Zum einen habe ich mit meiner journalistischen Exzellenz von Dr. Günther Bräunig erfahren, das ist der Vorstandschef der KfW.
Also du hast ein Podium moderiert.
Ja, genau.
Ja, eine Podiumsdiskussion auf der großen Bühne der
Chapitz. Auf der großen Bühne, in der Kongresshalle.
Mit dem KfW-Chef. Wie viele Zuschauer im Podium? Im Publikum?
700. Und durch meine Exzellenz, wie gesagt, zwei Katzen hat der Mann. Das haben wir erfahren. Das war
Cat Content bei der Euro Finance Week.
Da gab es Applaus.
Ah, Wahnsinn,
Es gibt für wenig der Applaus, weil die Banker sind so ein bisschen verhaltener. Aber als die Katzen waren, bei Katzen, da ging es.
Das weiche Herz des Bankers.
Und was ich auch noch erfahren habe, Deutsche Bank, Karl von Rohr, das ist der Vize am Vorstand auf der englischen Sprachseite von der Deutschen Bank, heißt er auch President. Da hätte man auch sagen können, Mr. President. Und der war so ein bisschen, würde ich mal sagen, überheblich kam er rüber, oder so ein bisschen nach dem Motto,
wie man den deutschen Banker so kennt.
Wir haben so nichts gelernt. Dann sagte er, es ging um die Diskussion um Bankenunion. Dann ging es ja darum, ob wir jetzt eine große Bankenunion brauchen und Europa alle zusammenlegen und so weiter. Und da war auf der Bühne der Deutsche Bank Vizechef und auch vom Genossenschaftslager, von den Sparkassen, die eher sagen, das brauchen wir nicht, wir sind hier ganz glücklich. Und dann sagte Herr von Rohr in Richtung der Genossenschaftsbanken, es muss jeder für sich selbst wissen, ob man sich zufrieden gibt, im eigenen Vorgarten die Gartenzwerge zu zählen oder ob man größer denkt. Und diese Gartenzwergnummer und dem DZ-Bank-Chef entglitt dann so ein bisschen das Gesicht, aber er bekam dann auch wieder die Fassung und es war eine sehr lustige Diskussion, die sich entspannt. Und er erzählt dann auch so, wir als Deutsche Bank kriegen nur die Besten und Minuszinsen sind gar nicht so schlecht. Da wird unser Geschäftsmodell mal so ein bisschen durchgeschüttelt. Da muss man mal wieder ein bisschen was tun. Und wir sind auf guten Wege. Und dann dachte man sich so, auf guten Wege? Die Bank ist 15 Milliarden schwer und ist nur noch ein 27. von JP Morgan. Und die waren früher mal auf gleicher Höhe. Und dann, die verdient irgendwie nur einen Bruchteil von der DZ-Bank. Und dann erzählt er was von Gartenzwergen. Also der verzwergt seine Bank vielleicht. Aber es
die
war
Arroganz bei der Deutschen Bank stirbt zuletzt.
Wenn nichts mehr übrig sein
ist.
Das ist wahr.
Aber ich finde, sie haben neulich einen smarten Personalmove gemacht. Sie haben den Chef der Deutschen Sporthilfe, und das ist auch so ein Sportler, als Personalchef geholt. Und
da war die Meinung gespalten.
Interessante Persönlichkeit. Ja, aber ich finde, Christian Sewing bricht wirklich auf, bricht auch manche Tabus und holt da sich von außen auch mal spannende Leute. Und aber mit solchen
so
arroganten Tönen, das
genau,
ist doch
so,
wieder kontraproduktiv.
Die Größten und die Dolzen.
Und es ist wie früher. Ja, und in dieser genau diese Arroganz war immer das Problem, dass sie einfach deswegen auch nicht selbstkritisch genug waren und ins Verderben gegangen sind. Aber ich glaube, Sewing hätte sowas nicht gesagt.
Ja,
ist wie ein anderer Typ.
Und da muss ich dich ja noch loben. Du hast ja wirklich den richtigen Riecher. Du hast ja letzte Woche Berlin als Bullen und du hast Tesla als Bullen.
Ja!
Und dann gab es ja auch dieses große Cover bei Focus, Wiedergeburt einer Weltstadt. Und dann merkte man, dass der Defner war goldrichtig, sowohl Berlin
gut gelegt
als auch Tesla.
Und jetzt kommt zusammen, was gehört, Berlin und Tesla.
Ja.
Und darüber werde ich gleich nochmal im Einzelnen referieren, also mein Bulle der Woche gleich dazu. Aber vorher noch natürlich die Märkte, da lag ich ja auch nicht so verkehrt. Also DAX jetzt.
Da brumm ich so ein bisschen.
6 Wochen in Folge im Plus geschlossen. Heute auf ein fast neues neues 2-Jahres-Hoch gestiegen, also auf den höchsten Stand seit Anfang 2018. Und der Dow Jones an der Wall Street, eine runde Marke geknackt, die 28.000 Punkte. In 90 Tagen hat er allein 1.000 Punkte gemacht. Und das hat er zum Beispiel vor allem Apple zu verdanken, die in diesen 90 Tagen 30% zugelegt haben und damit 421 Punkte auf den Dow Jones eingezahlt haben. Und trotz all dieser guten Rallye an den Börsen gibt es nicht das Gefühl von Konfetti-Regen und Champagnerkorken, die knallen. Es ist keine euphorische Stimmung, die da ist unter den Marktteilnehmern. Und das macht mich ja zuversichtlich, dass da weiter Potenzial ist, weil eben viele unterinvestiert sind. Und die jubeln dann nicht, weil sie eben nicht dabei sind. Im Gegenteil, es gibt weiter diese skeptischen Analysen. Die Deutsche Bank hat 20 Risiken für Aktien aufgezählt. Zum Beispiel, und das sind die bekannten Risiken, die wir auch schon oft hier diskutiert haben. Heute habe ich zum Beispiel mit der LBBW gesprochen, mit dem Chefvolkswirt Uwe Burkhardt, den ich sehr schätze. Habe ich heute in der Börse am Mittag interviewt. Die haben ihre Jahresprognose für nächstes Jahr rausgegeben. Und welches DAX-Ziel haben sie? 13.500, dann sage ich Herr Burkhardt. Also vielleicht haben wir ja morgen dieses DAX-Ziel erreicht. Ja, warum denn so mutlos? Ja? Ja, es wird ein schwieriges Jahr und so weiter und so fort. Also überall ist die Skepsis groß und das zeigt, dass da immer noch viele Leute dann wahrscheinlich auch am Rande stehen und wenn der Markt weiter steigt, dann möglicherweise rein müssen. Der Vermögensverwalter Jens Erhardt, auch wirklich ein ganz großer Börsianer in Deutschland, der hat neulich in der Wirtschaftswoche gesagt, das ist der meistgehasste Boom aller Zeiten. Ja. Alle erwarten dauernd den Crash. Und er kommt nicht. Und deswegen müssen sie rein. Und deswegen steigt die Börse an dieser Wall of Worries, schon oft zitiert in dieser diesem Podcast. Aber schön. Immer
aber
wieder.
Jetzt, aber wir wissen ja, der Defner geht jetzt in Urlaub für 3 Wochen. Und immer wenn der Defner in Urlaub geht, dann fallen die Börsen. Insofern hoffe ich, dass ich nicht mit allen Wetten hier krachend durchfalle.
Das stimmt, das war zuletzt immer der beste Marktindikator. Ja. Ne? Also eigentlich Defner fast geht in jedem Urlaub ist die Börse eingebrochen.
Ja, ist gut, dass du jetzt mal dich aufmachst, für 3 Wochen weg bist. Da werden wir auch zum Schluss erzählen, was wir in den 3 Wochen, das wird nicht ausfallen.
Wir haben was Tolles vorbereitet. Wir haben schon so vorgearbeitet. Tolle Geschenke verpackt. Also das ist richtig spannend, da kann man schon mal sagen. Ja? Aber wir verraten noch ein bisschen mehr, welche Gäste wir denn da so
erstmal müssen die am Ende Menschen, der Sendung, die 20 Minuten Tesla und Berlin über sich ergehen lassen, die der Defner wahrscheinlich gleich im Monolog hier abhalten wird und so weiter. Wir hatten auch Streaming War, da hatten wir auch Disney Plus ist gestartet. Ganz groß.
Stimmt, mit, der ist 10,
mit 10 Millionen Abonnenten vom Start weg. 10 Millionen, kein Wunder, die haben ja auch eine richtig gute Bibliothek. Mhm.
Die mit dem Thema lagen wir auf jeden Fall auch.
Simpsons haben die. Simpsons
gut
haben
und
die
richtig,
Bibliothek.
Rechtzeitig,
genau. Und die ganzen Filme von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und auch diese National Geographic. Soll ja Leute geben, die das so gern gucken. Alles mit dabei. Aber es fehlt eine wichtige Funktion, die Netflix nur hat, nämlich die Funktion Watch Continue. Also so, wenn du irgendwas anfängst und dann wieder dich einloggst.
An der Stelle weitergucken kannst.
Genau. Und das geht nicht bei denen.
Das ist
dann musst
ja doof.
Du weißt auch nicht, was du schon geguckt hast. Bei Netflix weißt du ja schon, willst du es nochmal gucken oder willst du an der Stelle weitergucken?
Und vor allem und auf jedem Funktion Gerät. Also du guckst meinetwegen auf dem Smart TV und dann guckst du auf dem iPad weiter und machst dann genau an der Stelle weiter. Das ist ja richtig doof.
Ja,
ne?
Also das ist eine wichtige Funktion.
Netflix,
ja.
Netflix.
Ist auch wieder über 300 gestiegen. Insofern kannst du da ganz entspannt sein. Aber ich habe mal die Disney-Aktie mir angeguckt. Mhm. Seit 1974 hat die pro Jahr mit Dividenden 12,6% pro Jahr gemacht, seit 1974. Wenn du die gehabt hast, pro Jahr 12,6%. Und das ist einer dieser Dividendenaristokraten. Also die haben ihre Dividende entweder gleich gehalten oder sogar erhöht seit ewig Zeiten, solange man irgendwie an Dividende denken kann. Also Disney, coole Aktie.
Ja, auf jeden Fall. So gut abgegangen. Ja. Und ich glaube schon auch, dass eben Disney gerade mit diesem 5-Dollar-Angebot ist wirklich ein Kampfpreis, da auch wirklich viele Abonnenten gewinnen wird. Und ich glaube einfach, dass man das einfach mit dazu nimmt, dass man sagt, okay, ich habe Netflix und habe Disney und ich habe Prime, vielleicht gut, tauscht man dann irgendwann mal einen aus, aber irgendwie so ein gewisses Budget hat man schon, dass man sich mehrere da gönnt und wie gesagt, in Amerika haben die Leute für Kabelgebühren viel, viel mehr Geld
ausgegeben. Das stimmt, eine Frage gibt es immer noch, wenn jetzt die Rezession mal kommen sollte. Ist es dann so, wie das billige Bier, das du dann immer trinkst? Ist Netflix dann das billige Bier, das du immer trinkst, auch wenn die Rezession kommt? Du trinkst sogar noch mehr davon, wenn du dein Geld zusammenhältst? Ist es also das Angebot, was du unbedingt haben willst? Oder ist es dann so, dass die Leute dann sagen, oh, dann gucke ich vielleicht doch lieber Disney Plus?
Ja, aber dann ist ja, glaube ich, eher der volkswirtschaftliche Cocooning-Effekt, der dann kommt bei einer Rezession. Ja. Also, dass man sich zu Hause einmauert und in sein Castle zurückzieht, wenn der Wind draußen rauer wird. Und dann geht man eben nicht mehr so oft ins Kino zum Beispiel und ja, spart daran, geht nicht mehr so oft ins Restaurant. Und dann sagt man aber, ich bleibe zu Hause und da gönne ich mir dann aber Netflix. Und,
das ist ja die Frage, ja, ob das Netflix das ist oder ob es dann Disney Plus
ja, oder,
ist.
Oder also, beide, ja. Aber ich meine, für einen Kinobesuch kannst du dir beide ein ganzes Monat lang gönnen oder länger, ne? Und wenn du dann draußen sparst, und das ist schon oft der Effekt, dass man auch gesehen hat, dass bei solchen kaufen die Leute dann Möbel und vielleicht gutes Essen für zu Hause. All das, was im Haus spielt, da spart man nicht in der Rezession, eher eben am Ausgehen und an den prestigeträchtigen Ausgaben. Aber wir verfolgen das natürlich weiter. Eine spannende Serie übrigens, Die Welle, eine deutsche Serie, die auch wirklich international super läuft. Spielt so ein bisschen an Fridays for Future an und so weiter und so. Meine Freundin hat neulich die Hauptdarstellerin getroffen und die hat gesagt, die kriegt jetzt Fanpost. Die läuft halt dann gleich in 120 Ländern. Ja, und
Gesichtsbekannt.
Und kriegt dann eine Fanpost von überall her aus der Welt. Ne? Das ist spannend.
Die neuen Netflix-Stars. Also,
die cool. neuen Netflix-Stars, ja. Das sind die neuen Stars, ja. Nicht mehr unsere alten Tatort-Schauspieler. Ja, und dann muss ich noch auch noch was eingestehen. Ich habe ja neulich mal ein Jungbullen vergeben.
Mein Geständnis.
Ich habe ja gesagt, ich war mir einfach wirklich nicht sicher. Ich habe das ja in aller Vorsicht gesagt, dass man vielleicht mal gucken könnte auf die Cannabisbranche, die jetzt doch ziemlich schon verprügelt wurde. Vielleicht ist das schon ein Zeitpunkt zum Einstieg und so weiter. Aber weit gefehlt. Da ging es jetzt nochmal richtig nach unten in der letzten Woche. Da gab es schlechte Zahlen erst von Canopy Growth, dem Marktführer. Und dann Aurora Cannabis und andere haben total abgelost und die Aktien wurden regelrecht verprügelt und letztendlich gilt dann doch da wieder die alte Börsenweisheit, greife nicht in ein fallendes Messer. Und wie gesagt, da war ich ein bisschen voreilig und meinte, dass da vielleicht die Wende gekommen ist, aber es zeigt sich jetzt, dass diese Blase, die sich da aufgeblasen hatte, offenbar doch noch viel größer war und noch lange nicht dieser Markt bereinigt ist. Und also vielleicht muss man da wirklich noch eher am Seitenrand stehen und das eher weiter beobachten, weil zum Beispiel Cannabis Growth auch gesagt haben, die haben viel zu viel hergestellt und offenbar den Markt vollkommen
falsch eingestellt,
Überkapazitäten und all das muss dann einfach erstmal bereinigt werden in so einem Boom-Markt. Das ist immer wieder der gleiche Zyklus, der sich dann da zeigt.
Die haben sich gezähntet, glaube ich sogar. Das ist Hammer. Mittlerweile sind wir wirklich sehr billig. Vielleicht
irgendwann. Ja, aber das ist, du weißt immer nie so. Das
greife war, wie gesagt, nie in ein fallendes Messer. Jetzt könntest du wieder eine deiner Börsenweisheiten
ausnehmen. Hab ich doch gerade gesagt. Ja.
Hast du schon gesagt?
Ja, habe ich schon gesagt.
So matschig bin ich darüber, dass ich nicht mal...
Kann man immer beobachten. Und wenn man sich da in der Branche auch auskennt, ich habe gesagt, ich habe es selber auch nicht und wäre da auch noch vorsichtig, selber da einzusteigen. Bin auch ehrlich gesagt, habe auch wenig Ahnung von der Branche, ehrlich gesagt. Ja.
Auch wenn wir so klingen, als ob wir hier geraucht hätten, aber das haben wir nicht.
Nein, das tut ja nur Elon Musk. So. Ja.
Elon Musk.
Ja, kommt auch gleich noch. Ja,
komm, wenn du kein weiteres Feedback hast, hätte ich noch eine Sache, die du verpasst, wenn du im Urlaub bist, nämlich eine Tesla-Geschichte. Oh. Es gibt den ersten Menschen, der 1 Million Kilometer mit einem Tesla zurückgelegt hat. Und dieser Moment wird am 28.11. sein, wenn du nicht da bist und kannst es dann nicht miterleben. Und derjenige, der Kollege Sommerfeld, hat ihn schon interviewt und hat sogar einen Film gemacht. Das wird am 28.11. aber erst gezeigt. Da sieht man dann und erzählt dann von seinem. Und das Faszinierendste, eine Sache sage ich schon, den Rest müssen die Leute an sich angucken. Total wartungsarm, die ganze Geschichte. Also der brauchte bisher nur 2 Batterien. 2.
Das ist eben das Coole, das ist ja einer der großen Vorteile
von Teslas,
dass man, weil man nicht diese ganzen Schmierstoffe da drin hat und so weiter, dass du viel, viel weniger Wartung brauchst. Und,
gut, Reifen musst du trotzdem auch wechseln.
Alle das musst du schon, aber eben nicht mehr ständig diesen Kundendienst machen. Ja. Du kannst vieles einfach per Software-Update oder Software-Überprüfung machen und so weiter.
Und der war selbst in der Antarktis.
Echt?
Und die Sache war die... Tesla beheizt die Batterien und deswegen kannst du auch in der Arktis stehen.
Ah, es ist
draußen, klirrend, kalt.
Da hat jetzt wieder
die Kiste
was gelernt. Ja? Ja, weil du hast ja gesagt, hier, warte nochmal ab.
Wenn der Winter kommt. Das habe ich nicht gesehen. Bei anderen ist es nicht so. Ich glaube, bei dem Audi e-tron hatte der Sommerfeld erzählt, dann stand er mal eine Nacht bei 6 Grad draußen und schon war die Reichweite nur noch 120 Kilometer statt.
Wir machen den Chef jetzt auch noch zum Tesla-Jünger.
Aber du verpasst den Moment.
Hast du nicht noch, aber es gibt ja so viele große Tesla-Momente immer wieder und ich werde es natürlich aus der Ferne verfolgen, habe meine Weltedition dabei. Und,
sehr schön. Und dann wirst du es sehen
in Thailand am Strand.
Mit Fijo.
Ja. Und sag mal, hattest du nicht noch Feedback irgendwas?
Feedback? Ja, es gab viele. Wir haben noch Menschen, die uns sagen, was sie denen, aber das waren Einzelaktien. Einzelaktien vor deinem Urlaub. Das wollen wir lieber nicht besprechen. Machen wir nach dem Urlaub.
Mach mal. Wir können ja irgendwann mal wieder, Fragen und Antworten.
Uns gab mal eine Tech-Sache, aber die würde ich dann an meinen Bären der Woche anschließen.
Okay.
Ja, also das war, hat mir ja noch ein Argument gegeben. Mhm. Weil der Defner völlig doof argumentiert, Tech ist neutral, das sagt auch die Waffenlobby, schrieb er. Und da so, kommen wir gleich hin. Gut.
Hast du selber den Post geschrieben, ne?
Nein, nein. Gut.
Also, dann
mein Bulle
der Woche. Wo wir jetzt gerade über Tesla gesprochen haben.
Das also ich, ein bisschen freudiger an. Mein Bulle der Woche.
Ja. Es war wirklich eine Sensation. Es gibt einen Doppelbullen, einen Riesenbullen, einen.
Okay, ich gehe mal raus und komme dann wieder.
Wie gesagt, Tesla und Berlin, es kommt endlich zusammen, was zusammengehört. Und das hat Elon Musk letzte Woche bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads in unserem Verlagshaus bei Axel Springer oben im Heiligen Journalistenclub verkündet. Vor der versammelten deutschen Autobranche hat er angekündigt, dass er hier bei Berlin eine neue Fabrik bauen wird. Die nächste Gigafactory, die vierte große Fabrik, wird also hier in Grünheide in Brandenburg entstehen. Das war für alle Beteiligten eine Überraschung. Wir wussten ja, wir haben auch hier schon öfters gesprochen darüber, dass er auf einer Suche nach einem europäischen Standort ist und man hat gehofft, dass Deutschland in Frage käme. Niedersachsen war im Rennen und andere Bundesländer, aber an Berlin und Brandenburg hatte eigentlich keiner gedacht und deswegen war diese Sensation so groß und er gibt natürlich wie immer ambitioniert hier Gas, will sie schon Ende 2021 in Betrieb nehmen. Tesla will 4 Milliarden hier investieren, 4 Milliarden Euro in diese geplante Fabrik. Und in der Fabrik selber, bei der vollen Ausbaustufe, sollen dann etwa 8000 Mitarbeiter arbeiten.
Ich dachte, das wäre ohne Menschen.
Weniger. Aber es ist eine sehr effiziente Produktion, aber mit 8000 Menschen, das sind natürlich 8000 Arbeitsplätze. Und
das ganze
es gibt
Dorf
zusätzlich.
Grünheide.
Ja, ich schätze, da kommen noch ein paar von außen dazu. Okay. Ja. Und es gibt zusätzlich dann noch in Berlin ein Design- und Entwicklungszentrum, wo auch etwa 1000 Arbeitsplätze entstehen sollen. Und ja, Elon Musk war voll des Lobes für den Standort Deutschland, hat gesagt, Deutschland baut großartige Autos. Und das war sicherlich ein Motivator für diese Standortentscheidung, dass hier natürlich eine große Expertise in Sachen Autobau, dass hier die geeigneten Mitarbeiter sind in diesem Land. Man ist ja dann auch nicht weit weg von Wolfsburg zum Beispiel. Per Bahn geht es ja von Wolfsburg nach Berlin in nur einer Stunde. Viele leben in Berlin und arbeiten bei VW. Da hat man schon Mitarbeiterpotenzial auch, auf das man zugreifen kann. Das ist sicherlich einer der Gründe. Und dann hat man gesagt, der verfügbare Ökostrom in Brandenburg, der war auch ganz wichtig für diese Standortentscheidung und natürlich das hippe Berlin mit jede Menge kreativen Potenzial an Designern und Programmierern und alles, was ein Hightech-Unternehmen eben so braucht. Und ich habe ja das schon oft eben das letzte Mal zum Beispiel dieses Loblied auf Berlin gesungen und auf Tesla schon unzählige Lobeshymne, dass ich nicht alles wiederholen will. Ich zitiere jetzt einfach nur mal die Financial Times, was die am Samstag geschrieben haben. Die haben geschrieben, einige waren überrascht, dass Elon Musk Brandenburger Standort für die Anlage ausgewählt hat. Dieses Bundesland rund um Berlin ohne Tradition im Autobau. Es ist hunderte Meilen entfernt von Baden-Württemberg, der Heimat von Daimler, Bosch und Porsche und von Wolfsburg, der Heimatstadt von Volkswagen in Niedersachsen. Doch der Symbolgehalt des Standorts nahe bei Berlin, einer der hippsten Städte Europas, schreibt die FT. Hör zu.
Ja, hör zu.
Mit einem großen Vorrat an technischen Talenten ist bedeutend. Berlin rockt, sagte Musk, als er die Pläne für die Gigafabrik verkündete. In den 30 Jahren seit dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der Teilung zwischen dem sowjetisch kontrollierten Osten und der westlich orientierten Bundesrepublik ist die Stadt, die ein früherer Bürgermeister als arm, aber sexy beschrieb, zu einem großen Magneten für junge Technologieunternehmer und Softwareentwickler geworden, schreibt die Financial Times. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ach, also Berlin und Tesla kommen zusammen. Elon Musk kommt endlich nach Berlin, nach dem Motto eines 20er-Jahre-Schlagers, glaube ich, war das. Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Wo die Verrückten sind, da gehörst du hin.
Super.
Willkommen, Elon Musk. Vielleicht demnächst mal bei uns im Podcast.
Unbedingt.
Wir haben leider nichts zu rauchen hier.
Ja, das ist... Aber das stärkt ja auch eine meiner Thesen. Ich habe ja immer gesagt, er kann selbst keine Autos bauen, deswegen muss er nach Deutschland kommen. Und es gab ja den VW-Chef, der hat ja gleich gesagt, dass jetzt Kalifornien wahrscheinlich abgelöst wird durch den Standort in Deutschland. Das wird wahrscheinlich das wichtigste Werk, zumindest der VW-Chef.
Ja, und die beiden haben ja zusammen dann bei dem goldenen Lenkrad auf der Bühne gesehen und man hat schon gemerkt, die sind einfach Buddies, die verstehen sich. Ja, das hat man ihnen angesehen und dies hat ja bei uns schon damals im Podcast, zum ersten Mal hat er damals so richtig öffentlich gesagt, dass er so Tesla so bewundert. Dann kam er raus, dass sie sich öfters auch zum Austausch treffen und so weiter. Und deswegen hat dies ja auch gesagt, dass es auf jeden Fall diese Entscheidung ist gut, dass es eine gute Entscheidung für den Standort hat, dies dann gesagt. Und ich glaube, andere bei BMW und Daimler sind da etwas skeptischer und fühlen das natürlich den Verfolger Atem. Aber es ist auf jeden Fall gut für den Standort und gut für die deutsche Automobilindustrie, dass sie jetzt sozusagen der Jäger in die Höhle des Löwen begibt und hier sozusagen die deutschen Autobauer in Sachen E-Mobilität vor sich herjagt.
Und das ist ja witzig, wenn du siehst, wenn du in Berlin bist, siehst du überall die großen Plakate, da wirbt der VW für Talente und schreibt, der Zug fährt in einer Stunde von Berlin nach VW nach Wolfsburg und jetzt brauchen die Leute gar nicht mehr bis Wolfsburg fahren.
Aber bis Grünheide ist wahrscheinlich jetzt momentan auch noch eine Stunde, etwas länger.
Bei der Infrastruktur. Ja, obwohl, die Talente werden ja dann wahrscheinlich eher in Berlin bei diesem Designwerk arbeiten und der Grünheider, der geht nach Grünheide ins Werk.
Naja, aber das wird auch natürlich gibt's da, wir haben ja dann auch einen Beitrag gehabt hier über die erste Bürger- und Gemeindeversammlung dann in Grünheide. Da überwiegen natürlich gleich wieder die Skeptiker, die sagen, oh, da sind wir ins Grüne gezogen und jetzt
holen sie den ganzen Wald ab.
Und wir haben keine Ruhe mehr. Und natürlich die skeptischen Stimmen. Und
dann kommen gleich noch die Defners und fahren dahin.
Der Naturschutzbund hat sich auch schon gemeldet und hat darauf hingewiesen, dass da geschützte Reptilienarten sowie Baumfalken und Fledermäuse siedeln.
Ich sehe schon. Die Fabrik wird
also
so schnell
nicht
fertig.
Nicht das ist ganz, aber ich sage eins, wenn diese Fabrik nicht genehmigt wird, wegen einem Salamander oder Lurch oder einer Fledermaus, dann können wir jetzt aber wirklich den Standard Deutschland dann zumachen. Weil dann können wir wandeln wir Deutschland in ein Naturschutzgebiet um und wandern aus. Weil dann kommt keiner mehr aus dem Ausland. Wenn man es jetzt nicht schafft, Tesla hier anzusiedeln, dann, weil ich meine, das ist jetzt nicht irgendwo im Naturschutzgebiet angesiedelt, sondern ist ja schon mal ein ausgewiesenes Gewerbegebiet. Da sollte auch schon mal ein BMW-Werk, glaube ich, vor 10 Jahren
die
oder sowas hin.
Abgewunken. Die haben abgewunken.
So. Ja, aber es ist ein ausgewiesenes Gewerbegebiet, da gab es Vorprüfung dergleichen und die haben jetzt ein halbes Jahr verhandelt und der Wirtschaftsminister hat bei uns im Studio übrigens erzählt, wie das so lief, wenn die Teslaner da ankamen, so ja, da mussten dann alle, ja, so ein Brandenburger spießiger Wirtschaftsminister, der dann da sitzt und sagt, ja, da mussten dann alle antanzen, alle Gewerke hatten dann zur Verfügung zu stehen und für Fragen bereit zu stehen und sowas wie, ja, die Frage nehmen wir jetzt mal mit bis zur nächsten, sowas gibt's bei Tesla nicht. Und also da hat der Musk schon den ziemlich in den Arsch getreten,
glaube ich. Muss auch die Baumfeldtruppe antreten. Mhm. Ja, du weißt, du darfst Bäume nur fällen außerhalb der Brutzeit. Da bin ich mal gespannt.
Du musst dann auch wieder aufforsten. Ich glaube, 70 Hektar sind und dafür müssen dann wieder 210 Hektar. Aber es ist Nadelwald. Ich meine, das ist jetzt kein tropischer Regenwald. Ja? Ich meine, Nadelwald ist dazu da.
Der wächst so schnell, meinst du?
Ja, er wächst schnell und ich meine, das ist ja auch ein Wald, der auch normalerweise abgeholzt wird. Und
wenn jetzt die Weihnachtsbäume, dann holzt man ab und machen Weihnachtsbäume draus, Defner.
Zum Beispiel.
Stellst dir eine Hütte? Ja, gut. Okay.
Prima Entscheidung.
Ja, und dein Bulle der Woche. Willst du nochmal sagen, ist dein Bulle der Woche?
Mein Bulle
ist
der
Berlin,
Woche,
Tesla.
Berlin, Tesla,
Elon
Giga
Musk
Berlin.
Und,
ja. Und wie er getwittert hat, I love Berlin oder so. Ne? Hat er mit schönen schwarz-rot-goldenen Herzchen und so weiter.
Ja,
Giga Berlin ist sein neuer Kampfbegriff.
Giga Berlin.
Giga Berlin. Das ist der Podcast Defner & Chapitz aus Giga Berlin.
Wunderbar.
Können wir jetzt demnächst draufschreiben, unseren Claim, ja?
Und jetzt komme ich noch mit...
Der einzige Wirtschaftspodcast aus Giga Berlin.
Jetzt komme ich noch mit Rebell.
Oh, Rebel. I'm the Rebel, yeah.
With the Rebel, yeah, genau. Also heute ist es sehr... Also, der Defner ist schon in Urlaubsstimmung, obwohl du musst dir noch 5 Tage
ja
schuffen.
Also, naja, so nicht sind ja gar nicht. Sind ja bloß nur 3.
Nur 3?
Ja, mit morgen.
Ach so. Heute Dienstag, Dienstag.
Wir nehmen Dienstag auf.
Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann... und dann 3 Wochen. Das ist schön. Gut, kommen wir zu meinem Bullen der Woche. Ich bin am Sonntag ja schon nach Frankfurt geflogen. Dann bekam ich dann über Instagram so eine Nachricht von einem netten Hörer. Und der schrieb, hey, ich habe gerade den Rebel Burger getestet von Burger King. Der ist ja neu eingeführt worden. Den müsst ihr unbedingt auch mal testen. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, hey, weißt du was? Das ist der Bulle der Woche von mir. Weil wir haben ihn natürlich getestet. Der ist ja erst vor einer Woche eingeführt worden. Das ist der vegane oder vegetarische, besser gesagt, vegetarische Burger bei Burger King. Haben die jetzt eingeführt. Der Rebel Burger. Mhm. Und der wird geliefert leider nicht von Beyond Meat, sondern von einem Startup von Unilever, das die gekauft haben. Und ja, es ist halt so ein vegetarischer Patty in der Mitte. Und dann sind wir gleich, Kollege Sommerfeld und ich, sind wir da hingefahren, haben das gleich getestet. Und man muss wirklich sagen, wenn man das mit vollem Programm, also im Brötchen, mit den ganzen Soßen und dem Salat und dem ganzen Kram drauf, wenn man das isst, das ist wirklich eine positive Überraschung. Und ich natürlich, so mäglich wie ich bin, habe dann durch das Brötchen aufgeklappt, klopp. Und dann war der Patty da drin, der sah so ein bisschen blass aus. Also bei Beyond Meat kommt ja dadurch, der hat ja so ein richtiges, so eine richtige Blutoptik, ist rot. Und das haben die extra mit roten Beeten hinbekommen. Da haben die drauf verzichtet auf rote Beete, deswegen sieht er so ein bisschen blässig aus. Und auch wenn man den so reinbeißt, dann ist es nicht so der Wumms wie bei Beyond Meat, so ein Fleischwumms, sondern es ist eher so ein bisschen...
Ein Wumschen.
Wümschen, genau. Aber es ist trotzdem, es kriegt das hin. Also es ist nicht so dieses Körner-Ding, also wenn du zu McDonald's diesen Vegan TS nimmst, der heißt ja auch schon Vegan TS. Ich meine, das ist im Namen
klingt auch
schon
nicht so richtig sexy.
Klingt nicht sexy. Und der Rebel Burger oder Rebel Whopper ist schon viel cooler. Also schon der Name ist schon viel besser. Und wenn man die so roh isst, dann ist es jetzt noch nicht das die absolute vollkommene Geschmackserlebnis. Aber wenn du halt im Brötchen isst und wenn das komplette Ding ist, ist das wunderbar und hat auch dieses fleischige Gefühl. Auch wenn man reinbeißt, ist es wunderbar. Deswegen sage ich, mein Bulle der Woche ist dieser Rebel Burger bei Burger King. Und wer den noch nicht probiert hat, und wer jetzt, also man muss schon Spaß am Schnellrestaurant haben und auch so ein gewisser Burgerfreund sein, um das mal zu essen. Also, wenn man als Vegetarier ist, wird man da jetzt nicht hingehen, dann wird jetzt irgendwie da zu Burger King gehen und so weiter. Zumal der auch mit im normalen, auf der normalen Platte gebrutzelt wird, wo auch die anderen Fleischburger gemacht werden. Also, der Veganer sagt sowieso, das geht gar nicht. Aber der soll auch gar nicht angesprochen werden. Es geht um den Flexitarier. So vielleicht, wie du vielleicht auch bist. Also ich bin so einer, der sagt, ich muss nicht immer Fleisch essen, aber ich esse auch gern Fleisch, aber immer häufiger auch mal Ersatz. Und wenn der Ersatz so lecker ist, umso besser. Und ja, deswegen, Bulle der Woche.
Ja, und mal fürs Protokoll nochmal. Also Holger Czapitz lobt die Konkurrenz von Beyond Meat und bestätigt die Defner-These, dass immer mehr Konkurrenten kommen werden, die vergleichbar gute Produkte anbieten werden und dadurch das Alleinstellungsmerkmal von Beyond Meat zunehmend aufweicht.
Lieber Defner. Wenn jetzt McDonald's ist natürlich voll unter Druck jetzt, weil mit dem, die haben ja so ein Ding von Nestle hergestellt und der schmeckt wirklich nach Körnern. Und das ist wirklich ein Langweilburger. Und der geht auch gar nicht. Auch der Kollege, der mir über Instagram geschickt hat, er meinte auch, der würde nicht funktionieren. Und die sind jetzt unter Druck und müssen jetzt was liefern. Und da
vielleicht erstmal einen neuen Namen dann, ja?
Da könnte, der Name wäre schon mal gut.
Der Name, irgendwas mit Sex oder sowas, ja?
Ja, genau. Ja. Und da könnte dann Beyond Meat mit der Blutoptik triefend drin sein.
Wenn das ein bisschen käme, rote Beete aus.
Wenn das käme, dann könnte die Aktie auch, wo sie jetzt ist, bei 80 jetzt wieder, dann könnte sie vielleicht doch noch die 100 schaffen bis zum 30.12., wenn wir hier Endauflösung
haben. Und was gibt es dieses Jahr zum Weihnachtsbraten? Vegans.
Oh. Die Karlauer, die fünfte Jahreszeit.
Ah, das ist jetzt was für Intellektuelle. Ne? Ach,
wunderbar. Ja. Gut. Haben wir unsere Bullen schon abgewählt?
Unsere Bullen, dann gibt es einen Bären. Ja, wo habe ich
ihn? Hast du einen Bären?
Da habe ich ihn. Ich habe fast zu weit geblättert.
Hast du gar nicht angemarkert?
Anschließend, ich bin heute nicht mehr zum Ausmalen gekommen. Ja? Heute ist alles wichtig. Ja?
Sehr gut.
Normal, ich wollte nicht mehr mit meinem Leuchtstift, wie damals in der Handelsblatt-Werbung, Substanz entscheidet. Und dann wird jedes Wort unterstrichen. Ja? Gut. Also heute mal, ich bleibe nochmal beim Thema. Ökostrom ist ja
Thema Ökostrom.
Nein, bei meinem
Burger
Thema. Ja, aber ist es auch im Großen und Ganzen ist deins ja auch ein Thema ökologischer Umbau der Gesellschaft.
Transformation,
ja. Und das Gute, der große Vorteil an veganen Burgern ist natürlich, dass sie ja viel umweltfreundlicher sind, weil sie viel, viel weniger Wasser verbrauchen, viel weniger Tierleid verursachen, viel weniger Treibhausgase verursachen und dergleichen. Also insofern ist es genauso, passt rein in das Thema klimafreundlich und mein großes Thema, was ich immer wieder sage, Ökologie und Ökonomie kommen zusammen. Das ist kein Widerspruch. Haben die Grünen übrigens auch bei ihrem Parteitag gesagt. Da gibt es viele Möglichkeiten, man muss das einfach nur klug steuern.
Und warum dann Bär der Woche?
Mein Bär der Woche, weil es in dem Fall jetzt nicht so klug ist, was man da vorhat, obwohl man erkannt hat, dass Ökostrom zum Beispiel eben ein wichtiger Standortvorteil ist. Und der Ökostrom kommt entweder aus Solar oder er kommt natürlich aus Windkraft. Und da habe ich ja schon mal einen Bären verteilt, dass der Windkraftzubau auf dem Land, onshore sagt man da, im Gegensatz zu den Seeanlagen offshore, also onshore, der ist ja total zurückgeblieben zuletzt, der stagnierte, weil es eben Probleme mit der, vor allem mit der Genehmigung gibt, weil diese Verfahren Jahre dauern, 5 bis 6, 7 Jahre, glaube ich sogar, und nichts mehr vorangeht und es eben viel Proteste und dergleichen gibt und jeder da Anspruch erheben kann. Und deswegen hat zum Beispiel jetzt ein Windanlagenbauer Enercon, einer der größten deutschen Hersteller von Windkraftanlagen, wegen rückläufiger Aufträge bis zu 3000 Stellen gestrichen, einen großen Umbau angekündigt. Das sind eben die Folgen. Jetzt kommt mein eigentlicher Bär der Woche. Der geht jetzt nämlich für die neuen Pläne von Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Der will nämlich sogar den Windkraftzubau noch erschweren durch ein neues Gesetz, obwohl die Bundesregierung immer sagt, ja, wir wollen ja auch Windkraft fördern und so weiter. Und jetzt kommt er aber mit einer neuen Änderung am Baurecht und er sagt auf der anderen Seite, ja, wir müssen ja Windkraft akzeptabler machen für die Bevölkerung. Und jetzt soll eben der Mindestabstand zu Siedlungen von 1500 auf 1000 Meter reduziert werden. Und das sogar bei Kleinstsiedlungen als bei Gehöften von 5 Häusern. Und ich weiß, wovon ich spreche.
Reduziert?
Ja, dass man
reduziert? Näher rangebracht werden? 1500 auf 1000? Hast du gesagt, wärst du das reduziert? Das wäre doch positiv.
Das ist ja zwischen kräftig mindestens Abstand.
Soll es ausgeweitet
Stimmt.
werden? Stimmt. Ja.
Ich muss jetzt mal kurz drüber nachdenken, bevor ich dann leidenschaftlich weiter ausformuliere.
Genau, ich jetzt
es gab auf jeden Fall, ja, ich habe mich da nicht so tief reingedacht in das Thema.
Siehst du, ich würde mal sagen, mein Bär der Woche ist die Apple Card.
Eigentlich.
Ja, Apple Card. Du kannst zumindest zu mir rübergucken. Dann erzähle ich einfach im Monolog einfach mal. Mein Bär der Woche ist die Apple Card. Was ist da passiert? Apple hat ja jetzt nicht nur Apple Pay, was ja der Dietmar gerne nutzt und was ich auch gerne nutze, sondern es gibt auch eine richtige Kreditkarte dazu. Und da hat man sich verbündet zusammen mit Goldman Sachs. Und das ist dann die sogenannte Apple Card und mit Mastercard. Also die drei haben sich zusammengefunden und haben diese Card gemacht. Und was ist passiert? Die ersten Kunden haben die Apple Card gezeichnet. Und dann kam es zu einem großen Shitstorm über Twitter, weil nämlich einer geschrieben hatte, hey, ich habe 20 Mal so viel Kreditlinie wie meine Frau, obwohl meine Frau ein viel besseres Credit Rating hat, also Credit Score. In Amerika hat ja jeder so seinen, das heißt FICO oder FICO Score, den kann man auch abrufen. Und die Frau hat einen höheren Credit Score und hatten ein Gemeinschaftskonto, auch gemeinsam haben sie ihre Steuererklärung gemacht. Also insofern war kein Grund erkennbar, warum jetzt die Frau irgendwie einen 20-mal kleineren Kreditverfügungsrahmen haben sollte. Aber es war halt so. Und dann gab es halt große Aufregung und Apple hat ja gesagt, oh, created by Apple, not a bank. Sie hatten ja immer so versucht, wir sind die Guten, weil ja Banken so ein bisschen in Misskredit geraten waren und die Menschen Banken nicht vertraut haben, aber Apple vertraut haben. Und dann auf einmal ging der Shitstorm los und dann hat sich Apple zurückgezogen und gesagt, nee, damit haben wir nichts zu tun. Das hat Goldman Sachs gemacht. Und Goldman Sachs versuchte auch zu erzählen, nee, also wir haben da auch nichts und wir würden nicht nach Geschlechtern diskriminieren, weil es war natürlich in der Zwischenzeit, hatten ganz viele Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht, dass die Frau, obwohl sie finanziell genauso gut gestellt war wie sie, niedrigeren Verfügungsrahmen hatte und dann hat Goldman geschrieben, nee, ist nicht so, wir diskriminieren nicht und das dürfen sie auch nicht, es gibt nämlich so ein Antidiskriminierungsgesetz und was man jetzt aber sieht und was das große Problem ist für Apple, dass sie waren ja bisher immer so der große Brand und die Guten und die haben ja immer bisher, wenn sie Services gemacht haben, haben sie immer das unter ihrem Rubrum gestellt, wir wollen was einfach machen, wir wollen eine Kundenzufriedenheit haben und jetzt hat man so das Gefühl, dass Apple möglicherweise, um weiter zu wachsen, auf sein Handy Services lädt, die möglicherweise irgendwie zulasten dieser Grundidee gehen, wir machen nur einfache Sachen, coole Sachen, gut angesehene Sachen und damit der Apple-Brand mit kaputt geht und das ist natürlich eine große Gefahr für Apple, weil die Kunden ja bisher immer dachten, alles was auf Apple läuft, das ist gut durchdacht und das hat ein gutes Image. Und was es auch noch zeigt, dass Tech eben nicht neutral ist. Also es ist immer ein Algorithmus dahinter. Selbst wenn es jetzt kein Mensch ist und alle, die bei Apple angerufen hatten, da haben wir auch gesagt, nee, wir machen da nichts, das ist der Algorithmus und das ist der Goldman-Mann, wir haben da nichts zu tun mit. Aber man sieht halt, es ist nicht neutral und es gibt irgendjemand, der das programmiert hat und natürlich kamen dann im Netz wieder alle, ja, wahrscheinlich wieder weiße junge Männer haben das programmiert mit ihren Ansichten, dass Frauen nicht mit Geld umgehen können oder so, keine Ahnung, was auch immer und man sieht halt, dass in diesem Programmiercode einfach auch eine Botschaft mit einprogrammiert ist oder einfach irgendwie ein Weltbild und das ist das Zweite, was es zeigt und da kommen wir nämlich auch zu dem Argument, was wir letzte Woche hatten, ob Big Tech jetzt böse oder nicht, da hat nämlich Flo geschrieben, Der Defner versucht hier den Menschen, der etwas postet, von der Plattform zu trennen. Das ist ein Argument, wie es auch immer wieder die Waffenunterstützer in den USA verwenden. Guns don't kill people, people kill people. Und wurde bereits mehrfach wissenschaftlich widerlegt. Die Plattformen sind hier durchaus Enabler des Hasses, auch wenn sie ihn nicht selbst publizieren. Und du siehst halt, wenn du halt einfach die Waffen zur Verfügung stellst oder wenn du einfach das möglich machst, dass die Leute sich bewaffnen können oder eben, dass du es möglich machst, dass die Menschen über diese Plattformen den Hass verbreiten, dann ist es eben nicht neutral. Und bei der Apple Pay-Geschichte oder Apple Card, da ist jetzt nicht, dass jetzt jemand da zu Schaden kommt, weil er getötet wird oder weil Hass ausgebreitet wird, aber du siehst halt schon, stell dir vor, du bist einfach eine Frau, die jetzt nicht einen reichen Typen hat, so wie es jetzt bei dem einen Fall ist, der sich da bei Twitter gemeldet hat, sondern du bist einfach bist Gründerin und kriegst einfach keinen Kredit, nur weil du eine Frau bist. Du siehst halt einfach solche Sachen offenbaren, wie diskriminierend oder
aber das
wie,
hat nichts mit Big Tech zu tun. Doch, das ist, passiert bei der Schufa genauso. Die Schufa ist kein anderes System.
Nee, da aber bist die Schufa genauso sagt nicht, machtlos. Weil du Mann oder Frau bist. Da, bist ja, du, ja, da hast
die,
du was nicht
die
bezahlt.
Schufa sagt dir gar nichts, ja, weshalb du ein schlechteres Scoring hast.
Du meinst,
hast.
Das wenn du ja eine Frau Problem. Hast, hast du tendenziell ein schlechteres Rating.
Nein, oft
das
hast du ja bei diesen Scorings, kriegst du überhaupt nicht raus, woran es liegt. Und das ist in dem Fall.
Aber bei der Apple Card war es ja so, dass sie ja den höheren Score hatte, die Frau sogar. Da gibt es in Amerika, jeder kennt ja seinen Score.
Brauchen wir gar nicht diskutieren, das war natürlich mies, aber ich sage nur, das passiert auch in der Old Economy, das passiert dir bei Banken, dass du keinen Kredit kriegst, wenn du ihn brauchst, das passiert dir eben bei der Schufa, dass du irgendein mieses Rating kriegst, bloß weil du im Prenzlauer Berg wohnst und nicht in Mitte oder was auch immer.
Ja, aber ja, nicht, weil du Mann oder Frau bist.
Ja, das egal, ist ja das, aber das ist trotzdem eine Diskriminierung oder wie Mist, ja, also und nicht nur, ob du jetzt Mann oder Frau bist, sondern was auch immer, bist du benachteiligt und ich bleibe dabei und Waffen mit sozusagen, okay, mit dem Algorithmus zu vergleichen, ist natürlich auch ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Trotzdem finde ich, sind die Bösen, sind die Hater, die den Hass ausschütten und ist es nicht der Algorithmus. Der Algorithmus verstärkt halt einfach Strömungen, die da sind und zeigt einfach, dass eben offenbar Hass zum einen gut ankommt beim Publikum, ja, und auf der anderen Seite viel Hass ausgesät wird.
Er verstärkt es.
Ja, und das übrigens spricht übrigens gegen dein Argument immer, was du in Sachen Schwarmintelligenz bringst. Du bringst ja immer, sagst ja immer, die Masse ist ja so klug und so weise und so gut.
Nein,
und,
das ist ja das Problem, ja, ist ja nicht die Masse.
Der Schwarm ist ja auch...
Die Leute werden ja an die Ränder gedrängt, das ist polarisiert ja, weil du die polarisierenden Tweets einfach höheres Gewicht beimessen, weil du ja Gewinne machen willst. Wenn du Gewinne machen willst,
weil das ja brauchst die Leute
du welche,
lesen.
die einfach bei den Leuten resonieren.
Ja, die resonieren, ja. Du sagst es.
Ja, aber genau. Das ist ja klar, dass Hass die resonieren. Aber das ist nicht unbedingt die Schwarmintelligenz, das ist nicht die Meinung der Leute. Und das Problem ist, wenn du...
Warum lesen sie das dann? Weil sie sich darüber empören wollen oder warum?
Ja, die Leute empören sich natürlich gern, ist doch logisch. Und deswegen drängst du die Mitte langsam immer an die Ränder, nach links und nach rechts. Und irgendwann hast du halt eine völlig polarisierte Gesellschaft und das ist wirklich ein Problem.
Ja, aber das ist ein Problem, dass man überall in der Gesellschaft
sieht. Und wenn es irgendwann keine Mitte mehr gibt und die Leute dann nur noch irgendwie links oder rechts sprechen, dann die Filterblasen im Netz weitergehen und dann auch die Plattformen entsprechend dann auch die Nachrichten für dich selektieren, dann hast du irgendwann eine polarisierte Gesellschaft.
Und das ist schon böse, meines Erachtens. Das Problem der polarisierten Gesellschaft ist ja grundsätzlich auch in der polarisierten Gesellschaft da und kann nicht sagen,
wenn die Polarisierung vorangetrieben wird.
Aber es gibt ja genug Leute, die nicht im Netz unterwegs sind, trotzdem polarisiert sind und AfD oder was auch immer wählen in Thüringen. Ja. Da kann man jetzt nicht sagen, Big Tech ist schuld daran, dass in Thüringen die Wahlen so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind, sondern insgesamt wird mehr polarisiert. Da ist natürlich, hat das Netz einen Anteil dran und natürlich verstärkt der Algorithmus Strömungen, die da sind. Aber ich finde eben, es sind Strömungen, die da sind und so klug.
Aber
es dann
kleinere
eben,
Strömungen, ja, machen sie zu größeren.
Aber es ist ein Schwarm.
Das ist das Gefährliche.
Es ist ein Schwarm.
Es ist kein Schwarm.
Ja, es ist ein negativer Schwarm.
Ja, nein, es ist doch kein Schwarm. Du guckst einfach die am meisten klicken. Das hat mit Intelligenz nicht unbedingt zu tun. Und die verstärkst du einfach. Und das sind meistens Argumente, die in eine in die linke oder in die rechte Richtung weisen und die
oft,
Leute auch irgendwie aufhetzen. Und
ja, aber ich sage ja oft, Schwarmintelligenz hat mit Intelligenz nichts zu tun. Es ist einfach nur, der Masse zu folgen, ist nicht intelligent. Das zeigt sich am Aktienmarkt, das zeigt sich bei Meinungen, das zeigt sich beim Populismus und so weiter. Aber lass uns mal, wir haben ja das letzte Mal diese Diskussion.
Ja, aber
ich habe ja nebenbei dir zum einen zugehört, aber ich bin jetzt nochmal in meine
Multitasking-fähig. Der Defner ist multitasking-fähig.
Den Fehler, den ich gemacht habe, ist in der Tat diese 1500 Meter. Ja. Die habe ich mir irgendwie, keine Ahnung, die hat irgendwo mal gehört zu haben. Ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt diese Mindestgrenze offenbar nicht, zumindest nicht im Bundesgesetz von 1500 Meter, sondern es wird hier eine neue Abstandsregelung eingezogen, die sozusagen 1000 Meter sind.
Ach, von 0 auf 1000.
Anscheinend von 0 auf 1000. Also es ist hier jetzt davon, die Einführung einer Abstandsregelung von 1000 Metern von Windrädern zu Wohnsiedlungen sei ein fetaler Fehler, sagt hier zum Beispiel der Bundesverband Windenergie. Und die sagen übrigens auch, dadurch würden sie 40% der mögllichen Flächen dann verlieren. Also offenbar ist es eine neue Einführung einer Fläche. Aber gut, dass du so mitgedacht hast und aufgepasst hast, wenn du hier Bullshit erzählt, ja, was man sich da manchmal so zusammenreimt. Also da bin ich jetzt wirklich so ein bisschen...
Also bisher kannst du es
so
machen,
so ein bisschen ertappt gefühlt,
dass du dein Windrad vors Fenster stellst und dir immer Luft zufächeln kannst.
Offenbar
und das
halt
geht dann demnächst nicht mehr.
Gut, wahrscheinlich gibt es einen gewissen Bebauungsplan sowieso, aber dass du ihn halt nicht in den Vorgarten stellst und so weiter. Aber offenbar gibt es keine richtige offizielle Mindestabstandsregelung und die soll jetzt eben offenbar eingeführt werden bei 1000 Meter. Und diese 1000 Meter Grenze ist eben umstritten. Da fordert man offenbar dann von Seiten der Windkraftindustrie dann eine größere Grenze, logischerweise. Ja, so muss es sein. Und da gibt es Unterstützung von, was weiß ich, auch aus vielen SPD-Kreisen und überall von den Grünen sowieso. Und vom SPD-Ministerpräsidenten aus Niedersachsen, der sagt, das wäre also ein massiver Fehler und da würden wir also unsere Windkraftindustrie ruinieren. Und wie gesagt, ein Anbieter muss jetzt schon Stellen abbauen. So, das ergänzend dazu.
Schon frustrierend in der Energiewendezeit, dass echt Anbieter von regenerativen Energien Stellen abbauen müssen.
Ja.
Vielleicht läuft das doch nicht so mit der Energiewende, so rund, wie du immer hier versuchst darzustellen.
Gut. Naja, aber da muss man halt dann entweder, man braucht solche Regelungen, natürlich muss man mehr Akzeptanz schaffen, aber das ist halt die alte Geschichte, irgendwie nicht in meinem Vorgarten. Ja, alle wollen die Energiewende, aber bloß nicht bei sich zu Hause und wollen keinen Nachteil. Aber dazu gehören eben auch Windkraftanlagen, die in der Landschaft stehen. Wir haben ja schon mal darüber diskutiert. Gut. Ich finde es auch landschaftlich eigentlich eher schön, wenn ich durch die Lande mit dem Zug fahre und da Windkraftanlagen.
Da blinkt es, wenn man im Dunkeln fährt. Das ist
romantisch.
So schön.
Ja.
Wunderbar. Ja. Dietmar, kommen wir zum Thema.
Kommen
wir haben noch 20
Thema.
Minuten.
Das ja,
wollen wir
das
jetzt. Und wir wollten noch die letzten drei Minuten, wollten wir noch zum Teasen unserer Urlaubssendung.
Aber ich musste
hier
mich ja hier wieder aus der Windkraft, ich habe mich ja verfahren gehabt über ein Thema. Okay, dann sage ich es kurz. Ich stelle das Thema kurz vor. Es ist auch eine Wette von uns, die ich gewonnen habe.
Da brumme ich jetzt mal. Das ist wirklich, und vor allem ist es eine mies gewonnen. Es ist wirklich, wir machen ja manchmal Wetten hier, wo jemand Krachen verliert. Und ich finde, die habe ich nicht Krachen verloren.
Das muss man sagen. Und vor allem, ich meine, du hast auf jeden Fall das Thema sehr frühzeitig erkannt, wie wir vieles hier frühzeitig thematisieren. Und ich meine, von Anfang an in diesem Podcast hast du darauf hingewiesen, dass irgendwie all das, was da auf der Welt passiert, zu konjunkturellen Einbrüchen führen kann. Als ich noch gesagt, ach was, politische Börsen haben kurze Beine und so weiter und ist ganz schnell wieder erledigt. Ja. Und wir wissen heute, diese politischen Risiken, Handelskonflikt, Brexit waren eben nicht sehr schnell erledigt, sondern es hat sehr, sehr lange gedauert. Und vor allem haben sie die Weltkonjunktur abgewürgt.
Die Börse läuft
und
weiter.
Die Börse läuft wieder. Aber die Börse hat es ja vorweggenommen im letzten Jahr. Wir erinnern uns, der DAX hat letztes Jahr -18% gemacht. Ja. Darf man ja nicht vergessen. Und die Wall Street ist auch dramatisch eingebrochen. So, und jetzt kommen wir zum Thema. Aber dann hatten wir eben eine Wette und du hast gesagt, Deutschland wird in die Rezession stürzen.
Das sah so gut aus.
Hattest du ja alle Ökonomen auf deiner Seite zum Schluss.
Fast alle.
Aber der große Durchschnitt der Ökonomen, der hat gesagt, im dritten Quartal wird es wieder ein Minusquartal geben, ein Minus von 0,1% im deutschen Bruttoinlandsprodukt. Und das hätte dann bedeutet, dass die deutsche Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge geschrumpft wäre. Und das wäre dann nach klassischer Definition eine technische Rezession. Und damit hättest du dann die Wette gewonnen gehabt. Dann dran, dran. Und dann gab es wieder die Überraschung. Neben der Tesla-Überraschung letzte Woche.
Ja,
die zweite Gruppe. Es war eine gute Woche für mich, so
ja,
die vorletzte Urlaubswoche, Woche vor dem Urlaub.
Wird sein, dass der für den Urlaub fährt.
Genau. Und dann kam eben die große Überraschung, nein, das böse R-Wort ist ausgeblieben. Holger Czapitz musste seinen großen Rezessionsartikel wieder in die Schublade stecken.
Ja, das R-Wort
und,
wieder weg.
Ich hätte schon die Weltaufmarschschlagzeit Deutschland in der Rezession, Sonderausgabe, Holger Czapitz macht den ganzen Wirtschaftsteil voll. Ja, aber ist nicht passiert.
Mit Schwanzerbandern. Es
sollte nicht so kommen. Ja. Ja. Und zum Schluss, ich hatte ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass wir da nochmal dran vorbeischlittern. Aber haben wir nochmal Glück gehabt. Warum ist es passiert? Kauffreudige Verbraucher, wieder steigende Exporte. Da waren die letzten Zahlen dann viel besser als erwartet. Mhm. Und natürlich der anhaltende Bauboom. Die haben die deutsche Wirtschaft vor der ersten Rezession seit Jahren bewahrt. Es gab sogar nicht nur 0,0 Stagnation, sondern ein kleines Plus von 0,1%. Und wie gesagt, die Ökonomen wurden mal wieder auf dem falschen Fuß erwischt, wie so oft. Diese Rezession blieb aus. Und Natürlich kamen diese positiven Impulse im Sommer auch von Rekordbeschäftigung und steigenden Löhnen dann zustande, dass eben die Deutschen dann doch auch wieder konsumiert haben und eben auch der Bauboom weiterging. All das hängt natürlich auch mit den niedrigen Zinsen zusammen, die es gibt, aber natürlich auch mit der guten, nach wie vor guten Beschäftigungslage, auch wenn es hier ein bisschen ein paar Bremsspuren gibt. So, und ich würde jetzt gleich mal meine These formulieren und ich sage, das ist jetzt der Boden, den wir konjunkturell auch erreicht haben und von nun an geht es, wenn auch in kleinen, V-förmig, wie am Aktienmarkt werden wir es wahrscheinlich nicht hinkriegen. Da bräuchte man noch ein paar Katapulte wie einen gelösten Handelskonflikt und einen vermiedenen harten Brexit. Dann kann natürlich auch nochmal mehr V dazukommen im nächsten Jahr. Aber fürs Ende des Jahres sage ich jetzt mal eine zaghafte Bodenbildung bis auf den kleinen ersten Strich vom V-chen voraus und sage, wir werden im letzten Quartal, und da bin ich jetzt aber auch wieder gegen die Schar der Ökonomen und sage, dass wir da 0,2% zum Vorquartal, zum dritten Quartal wachsen. Nachdem wir hier schon gewachsen sind, ist das natürlich schon, es ist eine mutige Prognose, muss man sagen, aber man muss sich auch ab und zu mal mutig aus dem Fenster.
Mutig.
Georgios vom Wetter sagt immer, du sollst nicht immer so großzügige Wetten machen. Ja?
Großzügig?
Großzügig. So große,
Ach, dann sind deine ganzen Fanboys und Fangirls.
So mal muss man einfach, muss sich der Optimist wieder mutig aus dem Fenster lehnen und ja, ich wage mal diese Wette.
Sonst wärst du ja auch, was ist dein Namen bald los?
Ja.
Du bist hier der optimistische Optimist.
Genau.
Ja, also insofern.
Ich werde dann auch gleich nochmal begründen, warum, aber jetzt darfst du erstmal.
Okay, also ich habe das natürlich auch mit. Es ist natürlich gut, wenn Deutschland wächst, natürlich gut, aber
es ist gut für uns alle, wenn wir
wachsen, klar. Aber das Problem, was ich sehe, ist gerade ist ein politisches Problem. Und der Altmaier hat sich auch nachher auch gleich hingestellt, gesagt, guck mal, wir sind ja doch nicht so schlecht. Wenn Deutschland nie in der Rezession ankommt, wir hatten das gleiche Szenario letztes Jahr schon mal, da habe ich mir schon mal gefeiert hier für eine mutige und für eine richtige Wette. Und dann kamen wir mit null dann im vierten Quartal 2018 raus. Und jetzt ist wieder so eine ganz knappe Angelegenheit. Wenn die Politik immer so einen Dusel hat und nie richtig aufwacht und nie richtig mal durchgeschüttelt wird, das R-Wort, was ja wirklich 0,1% Minus und 0,1% Plus, das merken die Leute ja nicht wirklich. Aber es wäre trotzdem so ein R-Wort, ist einfach eine mentale Angelegenheit. Und dann denkst du schon so, oh, und dann stocken die Leute kurz und denken, jetzt muss was passieren. Und wenn du halt immer so im Schlafwagenmodus bist und das nie mitkriegst, dann passiert eben auch nichts. Da wird die Politik keine Reformen anstoßen. Denkst du, Mensch, läuft doch. Da wird nicht irgendwie was anderes Kluges gemacht. Und wenn du guckst, wie ist das Wachstum zustande gekommen? Du hast ja selbst schon gesagt, der Konsum ist es gewesen. Es ist ein bisschen, Staatsausgaben sind es gewesen. Aber es ist, wenn du die Investitionen angeguckt hast, die sind gefallen. Die Investitionen von Q2 auf Q3. Und eine Ökonomie, die nur auf Konsum lebt und nur auf Ausgaben lebt, läuft auf Verschleiß. Und dann wirst du am Ende nicht gut dastehen. Wenn du jetzt mal guckst, gab es ja den großen Auftritt, sogar die Gewerkschaften zusammen mit dem BDI haben sich zusammengetan, haben gesagt, wir brauchen 500 Milliarden an Investitionsausgaben, weil wir an fünftletzter Stelle beispielsweise bei der Digitalisierung sind. Und wenn du jetzt aber gar nicht die Notwendigkeit siehst, sondern einfach siehst, ach, läuft doch und geht nochmal gut und Deutschland ist doch robuster, jetzt kommt der Elon Musk noch her, das sehen wir doch, wir sind doch ein innovatives Land, wir sind doch toll. Und dann aber da gestern im Kongresszentrum in Frankfurt, da gab es wieder kein richtiger Handyempfang. Oder wenn ich mit der S-Bahn in Frankfurt gefahren bin, auch nicht. Es ist nichts ausgebaut. Die haben zwar jetzt WLAN an den Zügen in Frankfurt, aber es funktioniert nicht. Man denkt sich so, what? Und all diese Sachen, es knirscht hier und es knirscht da. Und wenn nicht mal irgendwie mal ein R-Wort kommt und nicht mal irgendwie jemand kommt und sagt, liebe Politik, würdet ihr jetzt bitte was machen, dann passiert da nichts. Und deswegen finde ich das eine der gefährlichsten Zahlen, unabhängig davon, dass es natürlich gut ist, wenn wir eine Rezession haben, aber es ist trotzdem eine gefährliche Sache. Und ich würde denken, wir haben halt keine V-förmige Erholung. Das wird höchstens eine Stagnation geben. Und ich würde sagen, im vierten Quartal 0,1 oder sogar 0%, weil es ist kein Aufschwung. Ich wüsste auch gar nicht, wo die Impulse. Klar, kann jetzt ein bisschen Export wiederkommen, die Leute holen ein bisschen was nach und so weiter. Aber es ist nicht der Aufschwung oder nicht die Wende, von der ich mir vorstelle, dass sie getrieben ist von Investitionen, von Produktivitätsvorsprung, von Entdeckungsverfahren, dass du wieder schneller ein Unternehmen gründen kannst. Oder er hat auf der Bühne ja den KfW-Chef und dann sagt er, oh, wir haben bald so KfW-Capital, wir haben Venture-Capital-Fonds, wir haben da vielleicht 10 Milliarden drin. Und dann frage ich, und wie viel kriegt ein Unternehmen da raus? Da sagt er, oh, wissen Sie was? Und dann fing er schon fast an zu explodieren, der gute Mann. 20 bis 25 Millionen pro Unternehmen. Damit kannst du doch keine machen. Wenn du siehst, was Satoshi, wie heißt der, Young da von Softbank macht, gut. Der hat 100 Milliarden. Ja. Und der gibt nicht nur 25 Millionen aus, sondern der gibt 100 Millionen aus, mindestens. Und damit kommst du auch nicht raus. Und dann ist so eine Nummer, wo du halt siehst, ach, läuft, das ist schlecht.
Also bin ich ja bei dir, dass so für die Politik würde ich mir auch schon so einen Warnschuss wünschen und ein Wachrütteln. Denn ich finde auch nicht, dass es, weil wir so gute Wirtschaftspolitik in letzter Zeit gemacht haben, so gut läuft, sondern trotz eigentlich der Politik der Großen Koalition, trotz diesen ganzen Rentengeschenke, die sie gemacht haben, trotz so. Aber immerhin, die schwarzen Löcher wollen sie ja jetzt, die digitalen schwarzen Löcher sozusagen, wollen sie jetzt angehen. Aber das könnte natürlich auch wieder so ein 5-Jahres-Plan werden. Bis die dann beseitigt sind. Aber worauf fuße ich jetzt diese optimistische Prognose, dass wir jetzt zumindest den Boden erreicht haben? Also ich finde, es gibt schon einfach ein paar, nicht nur Stimmungsindikatoren, sondern auch schon ein paar Fakten. Du sagst, die Investitionen, die hängen natürlich immer hinterher, weil ich meine, bevor dann Unternehmen dann wieder richtig investiert, da will es natürlich auch Sicherheit haben, dass die Dinge sich wirklich zum Besseren wenden. Und das will man in Auftragsbüchern dann auch schon hinterlegt haben. Und vor allem, glaube ich, wartet man ab, bis einfach jetzt Handelskonflikte auch mit Drohnen Strafzöllen für deutsche Autos irgendwie mal eine Entscheidung gefallen ist wenigstens und auch bis in Sachen Brexit eine Entscheidung gefallen ist. Und ich glaube, dann wird man wieder größer investieren, weil man dann einfach Planungssicherheit hatte. Das ist ja das ganz Wichtige bei diesen Unsicherheitsfaktoren. Und es gibt ja ein paar gute, wir haben zum Beispiel heute an diesem Dienstag, an dem wir aufzeichnen, vom europäischen Automarkt gute Zahlen bekommen. 8,7% sind die Zulassungen im Oktober gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Und in Deutschland war sogar ein Plus von 12,7% und es war der höchste Basiseffekt zum letzten Jahr, aber es war trotzdem der höchste Oktoberabsatz der Branche seit 2009, also nicht die höchste Steigerung, sondern auch der höchste Absatz. Also da ist man wieder zurück zum Wachstum. Letztes Jahr waren in der Tat wegen dieser Zulassungsverfahren die Zulassungen eingebrochen, aber das holt man jetzt eben auf. Offenbar waren das halt oft vielleicht einfach nur Verschiebungen. Jemand, der sich ein Auto kauft, ist ja auch schon eine Investition für einen Privathaushalt, dass man einfach dann glaubt, dass man morgen noch einen Job haben wird und so weiter und so fort. Dann gab es einen super starken ZEW Index, die Konjunkturerwartungen der deutschen Finanzexperten, die da abgefragt werden, der stieg um 20,7 Punkte auf minus 2,1 Zähler.
Die Deffen aus dieser Welt befragt.
Da werden die Börsianer bezahlt.
Wie geht's Ihnen? Oh, der DAX auf Rekord. Es geht doch gut.
Deswegen.
Ja, super. Das ist eine super Sache.
Alter. Aber insofern sage ich auch immer, eine ZDW braucht man sich nicht anschauen, sondern guck dir den DAX an, ja, dann weißt du, wie der ZDW ausfällt. Aber von daher sage ich ja, der DAX ist der viel bessere Frühindikator, weil der DAX jetzt eben 6 Wochen in Folge gestiegen ist, ja, obwohl diese ganzen Konflikte noch nicht gelöst sind.
Und das ist Schwarmintelligenz, würdest du jetzt eben warst du noch ein Anhänger oder ein Gegner von Schwarmintelligenz, jetzt sagst du auf einmal, der DAX, was der Schwarmintelligenz, das Ergebnis von Schwarmintelligenz ist, jetzt ist es auf einmal wieder klug. Je nachdem, ob der Schwarm in die Richtung vom Defner läuft, dann ist er klug, und wenn er in die Richtung vom Chef läuft, dann ist er doof.
Wenn er sich hinunterstürzt, den Lemmingen folgend, über die Klippe stürzt, ist er natürlich doof, wie im letzten Jahr. Ja. Hat sich gezeigt, dass es doof war letztes Jahr im Dezember, seine Aktie zu verkaufen. Wenn man natürlich der Bullenherde verfolgt, dann ist es quasi kein Schwarm, sondern eine Herde, und das ist dann klug, ja? Weil man
Die Argumentation gefällt mir. Die ist gut, die ist sehr gut, die gefällt mir.
Ja, es kann natürlich, Schwarmintelligenz kann auch positiv sein und kann auch schlau sein, aber oft ist es eben das Gegenteil, ja, finde ich. So. Und man sollte sich einfach immer seine eigene Meinung bilden, und wenn der Schwarm, der die Börse hochtreibt, zu groß wird, dann wissen wir alle, dann gibt es Euphorie und dann muss man auch aussteigen. Aber eben, ich habe ja eingangs erwähnt, dass wir da noch weit entfernt sind, weil die Skepsis ja immer noch weit verbreitet ist, ja. Und der IFO-Index, den wir im Oktober bekommen haben, der war auch schon eine positive Überraschung. Damals ist er auf dem Vormonatsniveau verharrt, entgegen der Erwartungen der Analysten. All das sind so positive Trends. Übrigens auch bei den Anleihemärkten. Die Bundesanleihe berappelt sich ja auch heimlich still und leise, während Jabitz ja immer noch predigt, die Zinsen werden nie mehr wieder steigen. Sie werden quasi immer.
Aber die 10-Jährige jetzt.
Sie ist immer noch im Minus, aber sie hat sich halt berappelt von minus 0,8% Negativzins auf ungefähr jetzt minus 0,2%. Und das ist ja dann auch schon mal ein Plus von 0,6 Prozentpunkten. Ja? Aber da zeigt sich auch wieder mehr Auspreisung eines Krisenindikators sozusagen und mehr Zuversicht auch da.
So minus 0,6 ist Boom. Das ist ein eindeutiger Boom-Indikator.
Nein, es ist kein Boom, aber es ist einfach schon mal ein Zacken. Ja, ja? Wenn man sich den Graphen anschaut, es ist schon mal ein Zack nach oben. Da ist schon mal so ein kleiner die Charttechniker sprechen ja immer von Trends. So ein kleiner Abwärtstrend ist ja schon mal bei diesen Renditen gebrochen. Und deswegen übrigens auch wieder weiter Finger weg vom Anleihemarkt, ja, weil das heißt natürlich auch, dass die Kurse bei den Anleihen jetzt fallen. Mhm. Da könnte es dann auch bald mal wieder böse Erwachen geben. Meine Prognose ist ja, dass hier dann bald die große Bullenherde flieht, ja, weil dann plötzlich alle rausrennen, dann ja, und ruckzuck haben wir steigende Zinsen. So.
Oder dann gibt es noch und
dann gibt es aber
eine Sache. Jetzt kommt noch ein Ding zum kurzen Urlaub noch ein.
Genau.
Komm,
Weihnachten steht vor der Tür, meine Damen und Herren.
Das und kommen
Sie und kaufen. Süßer, die Kassen nie klingeln. In diesem Jahr werden erstmals die 100 Milliarden Euro geknackt.
Haben wir letztes Jahr gewettet.
Das hast du verloren. Ja, das habe ich verloren. Habe ich auch schon gesagt. Aber dieses Jahr ist es dann soweit. Und wenn jetzt der Konsum im dritten Quartal schon so gut war, dann mache ich mir da für Weihnachten keine Sorgen. Also man rechnet beim HDI ja sogar mit 102 Milliarden Euro. Da sollte also nichts schief gehen. Cool. Und dann sollte also der Konsum auch weiter treiben. Die Zinsen sind nach wie vor niedrig. Die Arbeitslosigkeit ist weiter sehr, sehr stabil.
Und der Staat gibt aus für Grundrenten, für dies, für das, für jeden. Und es werden Sozialleistungen ausgegeben und das wird immer besser. Und dann haben wir das.
Das ist nicht, was wir befürworten.
Jetzt
wir müssen
auf unsere Sendung mal hinweisen. Wir sind hier bald, die Stunde ist hier bald rum.
Wolltest du nichts mehr dagegen?
Was soll ich jetzt dagegen sagen? Es gibt, keine Frage, es gibt diese Green Shoots, also diese grünen Triebe, die man sieht. Und auf jeden Fall sind das positive Zeichen. Heißt das, dass wir jetzt irgendwie eine Trendwende groß kriegen? Glaube ich nicht. Und insofern, habe ich ja gesagt, 0,1 sage ich oder 0 und du sagst 0,2. Die Wette ist gefixt.
Die Wette steht,
genau. Und jetzt geht der Defin in Urlaub. Wo fährst du hin?
Nach Thailand.
Und Kollege Stocker fährt auch nach Thailand. Ja, dann könnt
so viele um diese Jahreszeit.
Ich habe auch mal getroffen in Thailand. Wir sind gefahren.
Erst Bangkok, dann in Chiang Mai, dann ein bisschen runter in den Süden, so ein bisschen Inseln.
Wer ist eher der Insel?
Kolando und so.
Also auf Inseln solltest du nach dem Stocker ausfahren. Gut. Ja, gut.
Und und ich bin da mal weg, 3 Wochen, aber im Podcast trotzdem auch weiter vorhanden, denn wir haben schon kräftig vorgearbeitet. Mhm. Schon 2 Interviews im Kasten, eins kommt noch. Und wir haben so gesagt, jeder darf sich mal von seiner Seite einen Anwalt für sich sozusagen einladen. Mhm. Ja. Und Kollege Chapitz hat den größten Bären aller Zeiten
eingeladen. Crash-Prophet, das ist Deutschlands, ich würde sagen, fast schon amtlicher Crash-Prophet.
Ja.
Hat ein Buch rausgebracht, der größte Crash aller Zeiten heißt es, Marc Friedrich. Der hat dann auch erzählt, wann der Crash kommen wird. Das haben wir dann in der nächsten Woche.
Das haben wir in der nächsten Woche, das am 26. November, Marc Friedrich. Und
den größten Crash aller Zeiten.
Ich habe da schwer zu kämpfen, muss ich sagen, dagegen die beiden dann zu argumentieren. Aber man kann sich auch mit so einem Worst-Case-Szenario, finde ich, muss man sich als Anleger auch befassen. Da muss man nicht alles glauben, aber man sollte sich zumindest mal so ein Szenario
überlegen,
auch einfach mal durchdenken.
Und wenn das nur zu 2% oder 3% passiert, und dann dieser Crash, dann sollte man trotzdem überlegen, was tue ich für diesen Fall? Und
Als Anleger muss man immer auf alle möglichen Szenarien vorbereitet sein und sich dann natürlich selber entscheiden, glaube ich jetzt wirklich, dass der größte aller Zeiten kommt. Vielleicht wird es nur ein kleiner Crash und dann kann man sich trotzdem auch was rausholen aus diesem Buch. Oder aus diesem Gespräch, das wir da haben. Wir besprechen
gibt konkrete Tipps.
Ganz konkrete Tipps über konkrete, vor allem Sachwerte, die dann durchbesprochen werden. Und da ist viel Nutzwert dabei, wo ich auch viel gelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich nicht alles glaube, was er sozusagen als Basisszenario
dann gibt. Das ist bedenkenswert auf jeden Fall, wenn man sich mit dem Szenario mal
Das macht ja auch unseren Podcast aus, dass man eben Pro und Contra beide Seiten sich anguckt und wir wissen, wie gesagt, es gibt keine absolute Schwarmintelligenz oder was auch immer, finanzielle Intelligenz, es gibt einfach verschiedene Meinungen und letztendlich muss jeder Anleger sich seine eigene Meinung bilden und dazu dient auf jeden Fall auch dieser Podcast.
Ja, die Woche und drauf gibt es dann den Defner.
Da
wen hast du dir eingeladen?
Ich habe mir ja einen Verteidiger der EZB, weil ich immer so das Gefühl habe, dass hier die EZB zum Buhmann gemacht wird und ich immer der einzige Rufer in der Wüste in Deutschland überhaupt bin, was es wenige gibt, aber es gibt noch einen anderen, einen Top-Ökonomen, den DIW-Chef Marcel Fratscher, der ist ein großer Verteidiger der EZB und der wird dann da seine Argumente vortragen.
Und der zeigt auch, dass man als Volkswirt eigentlich nie was verdienen kann an den Märkten. Das wird man in dieser Folge lernen. Aber warum
er hat so viel Einblick hat er uns nicht gegeben.
Ja,
aber
er hat schon gesagt, was er selbst macht und hat schon
gesagt. Er hat nicht gesagt, was er macht, er hat einfach nichts gesagt, was er selber macht.
Er hat schon, also was ich in der Erinnerung
habe, am 3. Dezember kann man sich das anhören.
Und dann hat er schon gesagt, sagt, dass er die Märkte für überbewertet halt, hält, das sagt immer jeder Volkswirt.
Ja,
jeder Volkswirt sagt zu jeder Zeit, Märkte sind überbewertet. Ja, das ist halt ein Volkswirt-Phänomen.
Dann macht man nie was falsch. So, ne? Und dann genau.
Und die Woche drauf haben wir dann, sofern der Podcast noch zustande kommt, aber wir sind da guter Dinge, dass es passiert, haben wir dann unseren Immobilienkollegen Michael Fabricius. Und der weiß alles zum Thema Immobilien. Und der ist gar nicht so negativ, was jetzt Mietbremsen anbetrifft.
Da können wir über alles dann mal reden, über diesen Mietendeckel, ob der Sinn macht oder nicht. Und aber wir wollen es ja nicht nur politisch diskutieren, sondern ich glaube, Immobilien können ja auch ein guter Bestandteil eines Depots sein. Da muss man sich nicht immer gleich eine ganze Wohnung kaufen. Da gibt es auch passende Wertpapiere. Und dann deklinieren wir einfach alles mal durch. Wann macht es Sinn, sich eine eigene Wohnung zu kaufen? Wann macht es Sinn, eine vermietete Wohnung zu kaufen, direkt zu investieren? Oder welche anderen Möglichkeiten gibt es da? Und für wen machen Immobilien Sinn? Wie sind die Preisaussichten? Wie kann man das finanzieren? Und so weiter.
Und wir hoffen, dass der Dörfer nicht explodiert, bevor er in Urlaub fährt, wenn dann hier der Sozialismus wieder diskutiert wird. Also insofern, spannende Folgen. Ja. Dann wünschen wir dir schönen Urlaub. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt in den letzten 3 Wochen, was ich dann jetzt machen soll. Kann ich mit niemandem streiten? Mit der Familie vielleicht?
Vielleicht mal mit der Frau?
Ja, wäre auch nicht.
So, ist ja nicht mal so ausgeglichen, wenn ich hier nach. Ja. Aber heute hatten wir eine sehr friedliche Sendung, muss ich jetzt mal lobend anerkennen. So, vorm Urlaub, So. Dann würde ich sagen, wie immer könnt ihr uns schreiben. Aber wie gesagt, ich bin erstmal weg. Dann,
ich lese die Mails. Wir haben auch noch Mails, die wir beantworten müssen, wenn du dann im Dezember wiederkommst. Irgendwann, dann gab es auch so Einzeltitel, aber die passen heute nicht mehr in den Podcast. Und wir diskutieren auch gern sowas mal.
Ich finde, man könnte auch mal wieder gute Rezensionen auf iTunes gebrauchen, weil da sind immer wieder so.
Echt? Gibt es da negative Sachen? Ich muss gar nicht.
Das ist ja immer schön, dass wir mal schöne E-Mails kriegen, die uns immer so sozusagen huldigen und uns aufbauen. Aber bei iTunes schreiben dann immer die Leute, die uns niederschreiben. Gefällt mir nicht.
Echt? Haben die Sterne, passt die Sternezahl nicht mehr?
4,5 immer noch, Es könnten 5 sein, Egal.
Okay, also dann wir Sterne sagen einfach, geben, einfach mal schreiben. Tschüss. Also, statt uns jetzt Mails zu schreiben mit Huldigungen, könnt ihr auch bei iTunes das machen oder sie könnt das auch machen. Und wunderbar.
Genau. Apple Podcasts heißen die ja jetzt,
Also,
wir sagen Tschüss
und Ciao.
Bleiben Bulle
und Bär
Bellona
und Chapitz.